Moin, moin, liebe Fans der SV Meppen, hier ist wieder 1912, euer SV Meppen Podcast. Heute wieder mit der traditionellen Begrüßung.
Ja, gewöhnt euch nicht dran, nächstes Mal bin ich wieder da. Grüezi.
Ja, das war der Tobi, der gesprochen hat. Ich bin der Lukas. Das wisst ihr ja natürlich, ja, also hoffe ich zumindest. Vielleicht auch nicht, aber man muss es ja auch nicht wissen, wer hier den Blödsinn quatscht.
Das reicht ja dann.
Kommt drauf an, also wenn es Kritik hagelt, dann ist es besser, wenn man immer nicht weiß, wer gerade quatscht.
Richtig, nachher genau. Spricht irgendjemand nicht mehr mit uns.
Mein Name ist Guy Incognito und neben mir sitzt Max Mustermann.
Ja. Nennt mich V wie Vendetta.
Ja, das Unterhaching-Spiel ist natürlich Thema. Eine 2:1 Niederlage im bayerischen Land, ist das so? Dürften ja irgendwie, weil die 10 Kilometer weiter weg waren von München mit Zuschauern spielen. Also,
Vor allem, wenn es Haching ist, die sind halt cooler als irgendwelche Bayern-Vereine,
also
Münchner Vereine.
Ja, Münchner Vereine.
München, ja.
Ja gut, aber nach dem Spiel kann ich das jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so gut heißen,
dieses
Lob. Aber fangen wir einfach mal an.
Wobei, als Bayern München 2 sind sie immer noch. Aber ich meine, das ist auch
schwierig. Bayern München 1 auf jeden Fall.
Ja, auch als 2.
Auch als 2.
Ja, obwohl es vor Ende der Transferperiode noch 2,4 Billionen Dollar raushaut, um seinen Kader aufzubauen. Bitte.
Hallo, das sind Perspektivspieler. Das haben doch nur die Bayern, die haben sich für sich gekauft. Nee. Aber was man den Bayern zugutehalten kann, die haben ja für das Abschlusstraining, was wir in Unterhaching halten durften, also nicht in Unterhaching, sondern in Bayern, haben die den Campus zur Verfügung gestellt.
Mensch, toll, vielen Dank.
Fand ich's. Okay. Ja, dann kommen wir zu den Änderungen zum letzten Spiel. Tobi schon wieder richtig gut drauf.
Ja, es lief ja. Also, du hast ja das Ergebnis schon gesagt. Ich bin sehr glücklich.
Thilo Leugers durfte ran für Nicolas Andermatt.
Ein bisschen schockierend, ein bisschen gegen das, was wir vorher so getippt haben, dass man ihn vielleicht doch eher so als Joker für die zweite Hälfte noch behält. Ein, zwei Spiele noch so ein bisschen chilliger dran geht. Warum auch? Lassen wir Thilo direkt spielen. Immerhin kriegt er auch schnell eine gelbe Karte.
Ja, das stimmt. Das 1 zu 0 fiel in der 14. Minute für uns tatsächlich. Also das 0:1 muss man dann aus Sicht des Spielplans einfach mal sagen.
Naja, wir sprechen ja aber aus Sicht des SV Meppen Podcasts. Deswegen ist das 1:0 für uns. Wir sind immer vorne.
Ja, außer nach 90 Minuten, dann natürlich nicht mehr. Ja, aber 1:0 für uns, genau die 14. Minute. Ein richtig starker Angriff. Das war so ein Meppener Spiel, wie man es aus den guten Zeiten kannte.
Damals, als Fußball bei uns noch lief.
Ja, genau, als wir noch kein Corona hatten auf der Welt. Also nicht wir beide jetzt, also hoffe ich. Ja, Ballmatt, der auf FSEA...
Sprich nur für dich. Oh, Über mich kannst du nicht sprechen. Also ich weiß es, dass ich nicht... Wissen ist ja auch zu viel gesagt.
Ich hatte schon Angst, dass der Zungenkuss jetzt vielleicht vor einer Art Begrüßung jetzt doch nicht richtig war. Ja, ein Angriff über Ballmatt, El Helve und Rama, ne, der dann auf links auf Amin gesetzt hat. Also wirklich schön Umschaltmomente. Amin mit einer schönen Flanke, die zwar abgefälscht war, aber trotzdem dann Pio und Dombrovka gefunden hat. Von wem der Ball jetzt wirklich genau kam, weiß ich nicht. Aber
Pio natürlich.
Pio natürlich, genau. Und El Helve hat ihn dann eingegrätscht. Da wurden noch abseits so ein bisschen gefordert.
An der Stelle sage ich mal, völliger Quatsch.
Ding. Ja, aber konnte man auch nicht hundertprozentig auflösen. Wenn man sich das in den Highlights nochmal anguckt, sieht man, dass halt ein Unterhachinger wirklich sehr an der Grundlinie steht. Von daher würde ich einfach mal sagen, ganz reflektierte Meinung und überhaupt nicht Fanbrille, das war null Abseits.
Oh, überhaupt nicht.
Ja, aber dieses Tor hat keine Sicherheit gegeben. In der 19. Minute hat es dann bei uns schon bei uns geklingelt. Ja, Seitenverlagerung auf Schwabel, der völlig frei durch viele Meppner und Hachinger auf Hasenhüttl flankt, der einfach nur in den Fuß hinhalten muss.
Ich wollte übrigens auch sagen, also Bayern haben immer witzige Namen. Ne? Also das ist ja Hasenhüttl. Fufnagel haben wir auch noch nachher.
Ja.
Wahnsinn.
Aber Hasenhüttl ist doch ein Name im Fußball, den sollte man eigentlich auch kennen.
Typischer Haselünner Name. Hasenhüttl.
Ja, aber Hasenhüttl, das ist dir doch auch ein Begriff, der Name, oder?
Ja, der Name ist mir ein Begriff, deswegen klingt er ja trotzdem bescheuert.
Ja, gut.
Okay, ich meine, gut, ich meine, wer keine komischen Namen in der Mannschaft hat, wäre für den ersten Stein, aber gut.
Ja, viele Grüße, Jibi. Das 2:1 fiel in der 72. Minute. Ansbach geht, ich sag mal, begleitet durch das Zentrum. Ich habe den Begriff jetzt letztens genannt, luftige Abwehr. Und kein Zweikampfverhalten, deswegen konnte er einfach durchlaufen und abziehen und ja, einfach schön ihn reinhauen. Also war ein bisschen wie das 1:0 von 1860.
Ja, also ich weiß auch nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob wenig. Da die, ja, zumindest von der Abwehr war da sehr wenig los. Irgendwie, ja. da haben wir wirklich nicht gut ausgesehen, muss ich sagen.
Das war so Raumverteidigung und keine, also Manndeckung ja nicht.
Mann machen wir eh nicht mehr, irgendwie gar nicht.
Zweikampfverhalten war nicht da, also weiß ich nicht. Es war, wie gesagt, begleitend.
Also gefühlt ist es halt so, irgendwie jemand auf dem Spielfeld bemerkt mittlerweile, der Gegner hat den Ball, ja. sagt den anderen Bescheid und es laufen halt alle dann Richtung unser Tor. Mhm. Was jetzt nicht heißt, also die 1,5 Meter Abstand werden halt immer eingehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das vernünftig ist bei unserem Spiel, aber da muss vielleicht auch der Trainer die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Ja, 2:1 Niederlage dann so, aber dann wollen wir mal das Spiel analysieren. Ja, es ging halt los. Viele kleine Fouls so, es kam so nicht richtig der Spielfluss auf.
Ja, wie gesagt, wann hat Thilo die gelbe gekriegt?
Dritte Minute?
Ja. Dritte Minute. Ja, genau. Also das war halt dann auch schon so ein mittelschweres Foul, muss man ehrlich sagen.
Das war eigentlich gar kein Foul. Also ich habe gesehen, er hat den Ball gespielt. Und ja, ich weiß nicht, ob er die gelbe Karte der vielleicht...
hat es auf jeden Fall deutlich stärker gesehen.
Ja, ich habe überlegt, Thilo hat danach noch vielleicht ein bisschen gemeckert. Vielleicht war das auch ein Moment, dass man dann der Schiri sagte, ja, alles klar, wenn er jetzt schon so anfängt, dann fange ich so an.
Ja, wobei das natürlich in der dritten Minute und dann vom Kapitän der Mannschaft schon, also heftig ist für den Schiri, dann schon den abzuurteilen.
Aber gut, man weiß es jetzt nicht. Vielleicht war es auch, also wie gesagt, ich zwei Kameraperspektiven. Ich würde den beiden sagen, er hat den Ball gespielt, aber der Schiri war näher dran, er wird es besser beurteilen können. Ja. Aber naja. Ja, nach dem Gegentor wurde Haching besser. Also das Tor, das sehr frühe Tor, was einfach null, also absolut null Sicherheit gegeben hat, hat er Haching gesagt, ja, okay, die führen den Einzelnen, wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Und damit konnte Meppen nicht so gut umgehen.
Nee, also Meppen gefühlt dann halt so eher so ein bisschen auf ausruhendem Stein. Und
auf ausruhendem Stein? Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein schöner Begriff.
Ja, den führen wir jetzt so ein.
Ja, ja, das ist ein T-Shirt-Spruch.
Man muss ja einfach sagen, wenn du den Rest der Mannschaft dann angeguckt hast, nach dem 1:0, man hat sich ein bisschen mit dem Ergebnis angefreundet und die Galligkeit missen lassen.
Ich hätte es nicht sagen
können. Ja, genau. Nee, also irgendwie tatsächlich so, ja, alles klar, wir führen 1:0, das ist ja erstmal sicher und jetzt versuchen wir, das locker runterzuspielen. Ich meine, was natürlich auch so ein bisschen merkwürdig ist, wenn du sowas schon in der 14. Minute versuchst.
Ja. Wirklich, also Unsicherheit in der Abwehr machte sich so ein bisschen breit, ja. Gerade auch, wo Haching stärker wurde.
Ich meine,
also da merkt man so, es fehlt auch, immer noch so ein bisschen die Ordnung. Es
sind jetzt ein paar Tage danach und die Rufe nach Ose werden halt lauter, dass er halt mal sich wieder ein bisschen profilieren soll da. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich vielleicht mal jetzt eine sinnvolle Alternative ist, einfach nur um zu gucken. Das ist halt ein Team gewesen, was dann halt letzte Saison funktioniert hat, vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe Ose halt als guten wirklich in Erinnerung gehabt, klar. Aber halt auch viele Klopper wohl noch dabei gehabt in der letzten Saison, auch wohl. Deswegen weiß ich nicht, ob da eine Umstellung in der Innenverteidigung jetzt schon so viel bringen würde. Schwierig.
Was mir an Ose ja sehr gut gefällt, ist auch der baut hier das Spiel ja auch schon ordentlich mit auf. Das ist das, was mir komplett gefehlt hat am Wochenende.
Ja, das stimmt.
Dass von hinten raus so ein bisschen was kommt.
Ja. Der Meppen kommt auch mit dem Hachinger Pressing nicht so klar, mir nur aufgeschrieben. Also es gab viel... Ja, ich weiß nicht. Durch das hohe Pressing, also dass die uns, also unsere Abwehr oder unsere Defensive und damit auch der defensive Mittelfeld schon so ein bisschen auf den Füßen standen oder mit vielen Leuten da die Räume schon dicht gemacht haben, hat das nicht unbedingt geholfen, dass wir, ja, meistens waren dann halt die langen Bälle, die jetzt so ein bisschen die Saison unser Problem bestimmen, dann rausgehauen und dann konnte Haching immer wieder gut aufbauen und ja, das hat nicht geholfen.
Absolut nicht.
Auch
absolut
nach dem Tor dann nicht. Auch was mir auch wieder aufgefallen ist, die Seite von Rama und Amin ist immer sehr einladend für den Gegner. Nicht nur an Amin jetzt festmachen, das war ja beim beim Uerdingen-Spiel auch so ein bisschen so.
Ja, beim Amin tatsächlich, wo wir gerade bei ihm sind, der fehlt mir so ein bisschen im Augenblick. Dieser Glanz, den er letzte Saison noch hatte, im Augenblick, er macht seinen Job, so ist es nicht, aber er macht ihn noch nicht besonders gut und er macht ihn zumindest nicht herausragend.
Er macht ihn eher nach vorne noch gut, auch nicht hundertprozentig so, wie man es von ihm eigentlich gewohnt war, aber so, sag mal, der Weg nach hinten, der defensive Weg, der fehlt mir auch absolut bei ihm noch. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie am Trainingsrückstand liegt oder woran auch, dass es vielleicht irgendwie dass das Mapner-Team sich noch nicht so richtig gefunden hat, das ist schwer zu sagen. Ja, man hat auch wenig Offensivaktion kreiert, nachdem man sich halt ein bisschen, ja, nachdem das, also jetzt beim 1:1, nachdem das jetzt so ein bisschen gesackt ist, Aber Haching hatte immer seine guten Chancen. Die hat ja auch noch einmal am Pfosten geschossen. Dann musste Plogmann öfter mal eingreifen. Und deswegen, das, wenn Haching nach vorne kam, gab es immer, es brannte nicht immer lichterloh, aber halt schon die ein oder andere Chance, sehr, sehr gute Chance, hatte Haching auf jeden Fall.
Als und Zuschauer saß man zumindest nicht gemütlich auf der Couch und hat abgewartet, was passiert, sondern hatte Sorge.
Ja, sehr, sehr große Sorge. Und wenn Meppen mal nach vorne gegangen ist, ja, war wenig Gefahr in der ersten Halbzeit. Ja, die Ordnung passte wirklich wieder nicht. Also ging fair, hat man sich mit individuellen Fehlern halt selbst in die Bedrängnis gebracht, aber es ging halt dann, die Abwehr war halt okay. Fair und Unterhaching ist wahrscheinlich noch ein etwas spielerischer, ein anderer spielerischer Wert.
Ich wollte gerade sagen, das will ich hoffen, dass das noch so ist. Ich meine, Fair macht bisher eine Bombensaison. Da brauchen wir nichts drüber sagen. Letzten Endes sind es trotzdem die Aufsteiger. Und der Haching sollte halt schon doch noch mit ein bisschen mehr Erfahrung glänzen können.
Denke ich auch, ja. Ja, Ordnung wie, das hatte ich ja gerade angesprochen. Das Zweikampfverhalten, hatten wir beim 2-1 kurz gesagt, es war immer so ein begleitendes, also so Raumverteidigung. Und das sehe ich echt nicht gerne. Aber
funktioniert
das,
ja auch nicht.
Das also, funktioniert nicht.
Wenn wir die letzten Spieltage was gelernt haben, dann funktioniert es nicht wirklich. Also das ist vielleicht eine Methodik, die man
nicht muss. Ja, ich weiß auch nicht. Das war auch gegen Fair wieder ein bisschen besser. Da hat man halt auch doch öfter mal dazwischen gehauen. Und halt gegen Oeding war es auch so. Da hatte Oeding ja viel Ballbesitz und halt auch viele Angriffe. Aber so letzten Endes hat man immer noch dazwischen gehauen. Jetzt musste man halt öfter mal auf Plogmann oder halt den Pfosten vertrauen. Und irgendwie gerade da das Defensivverhalten in der Innenverteidigung gefiel mir absolut nicht. Dazu noch die offene linke Seite, die jetzt ja Tradition hat im Saisonstart, machte das alles nicht besser. Das machte eher Sorge. Ja, lange Bälle, habe ich vorhin schon gesagt, waren relativ schwach. Und Aufbauspiel war, es war etwas verbessert wohl. Das Offensivspiel generell, also vor allem in der zweiten Halbzeit wurde es auch wohl besser. Man merkt, so langsam findet die Mannschaft sich wohl. Deswegen das 1-0 war ja wohl die richtig gute Chance. Das war ja auch ein Tor, was richtig stark rausgespielt war. Das hatten wir diese Saison halt noch, gegen Fair, das 1-2 eventuell.
Aber halt tatsächlich so Zufallsprodukte waren. Das hier sah schon mehr nach einem
sauberen Aufbau aus. Ne? Ja. War auch ein bisschen glücklich mit dem abgefälschten Ball, aber doch eher ein,
haben mussten erstmal und mussten auch erstmal machen. Und
aber die Entstehung bis zur Flanke, die war halt schon, wo man sagt, jo, das sieht nach einem Spielzug aus, der war so eingepoppt geplant und da haben die Passwege halt gestimmt, die Bälle haben gestimmt, schön abgelegt, den Ball von El Helve oder von Rama war es, glaube ich, der dann schön auf außen gelegt hat. Das war alles richtig gut. Aber war halt die einzig gute Aktion in der ersten Halbzeit, oder? Ja, ich glaube, kann sein, dass noch eine Flanke von Pio war oder ein Koffer von Pio war, glaube ich, noch okay. Aber insgesamt, ja, die erste Halbzeit war schwach. Muss man wieder mal sagen.
Ja, nicht dass so, trotz kann man sagen, dass auch in der zweiten Halbzeit nicht viel besser wurde.
Ja, weiß ich nicht. Also ich fand die zweite Halbzeit doch insgesamt schon deutlich besser. Ja, also man hat immer gemerkt, wenn Haching so ein bisschen Bock hatte, dann war Meppen immer ein Bedrängnis. Wenn Haching mal ein bisschen ein oder zwei Gänge zurückgeschalten hat, dann konnten wir halt mithalten. Und das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Oder darf nicht unser Anspruch sein, sagen wir es lieber so. Ja, ich weiß nicht, was fandst du an der zweiten Halbzeit? Fandst du nicht gut, oder?
Also du hast schon gesehen, dass man versucht, das, was in der ersten Halbzeit mit dem Tor halt gut funktioniert hat, doch nochmal wieder irgendwie zu kreieren. Mhm. So ist das nicht. Man hat sich da so ein bisschen Möglichkeiten erarbeitet, den richtigen Moment immer abgepasst, so ist das nicht. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel kein anderes. Und der Spielfluss war genauso holprig und genauso schwach verteidigt. Ich meine, das ist, glaube ich, das, was wir für dieses Spiel festhalten können. Die Verteidigung ist auf jeden Fall das Problem gewesen.
Ja, ja, ja.
Und deswegen ist die Gesamtleistung dann am Ende in der zweiten Halbzeit, wenn du sagst, es ist besser, ja, ich kann das verstehen, dass man versucht, aber man versucht hat, ein bisschen mehr zu kreieren und sich nicht da irgendwie halt zurückgehalten hat nur und langsam gespielt hat. Mhm. Aber insgesamt einfach zu wenig. Also gut, natürlich siehst du dann noch das Ergebnis, weißt du, hast 2-1 verloren. Mhm. Also kann es halt nicht so top gewesen sein. Das ist natürlich auch so ein emotionaler Moment dann, dass du sagst, das ist nicht so gut gelaufen.
Ja, aber ich finde gerade als wir aus der Halbzeit kamen, wir hatten ja auch die, ich glaube, in den ersten 10 Minuten wohl ein, zwei Riesenchancen, ja, um ein Tor zu machen. Dann die eine Chance von Hemlein hatte ich noch im Kopf. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wann die jetzt genau war, in welcher Minute. Aber wenn wir ein Tor machen, ich glaube, dann dreht die Partie nochmal komplett. Aber das ist halt jetzt so nicht passiert in dem Fall. Wir hatten auch wieder schwache Standards. Das war, muss man auch wieder ankreiden. Insgesamt war es wieder, ja, ob es Ecke, ob es Freistoß war, das funktioniert einfach immer noch nicht so ganz. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ob wir es einfach nicht hinkriegen, die Räume so richtig zu stellen. Aber ja, da muss auf jeden Fall immer noch dran gearbeitet werden. Ja, wie ich vorhin schon sagte, Umschaltmomente waren insgesamt dem Spiel wieder deutlich besser als die Spiele davor. Das macht mir auch wieder Hoffnung, dass
ja,
da...
Weil du da halt auch eine Senke hattest, ne? Also du hast das am Anfang stark gehabt, da hast du ja das Tor auch gemacht.
Ja.
Dann kam halt lange Zeit nichts und in der zweiten Halbzeit hat man das nochmal so wieder ein bisschen hervorgeholt. Also weil man dann auch gemerkt hat, okay, wir haben halt den Druck gerade, Tore zu schießen.
Ja.
Gut, dass irgendjemand denen das anscheinend auch nochmal gesagt hat. war halt letzten Endes nur nicht effizient.
Ja, Effizienz war wirklich ein bisschen das Problem. Also man muss auch sagen, dass Nico Mantel, der Keeper von Unterhaching, echt wieder eine Bombenparade gehabt hat gegen Hemlein, war das. Dann war nach einer Ecke, war glaube ich auch ein abgefälschter Ball auf der Linie geklärt. Das sind alles so Sachen, boah, wenn einer von denen reingeht, dann kann das halt alles nochmal kippen. Aber im Endeffekt, ja, stimmt es halt, ne? Das ist nicht effektiv genug, vor allem nicht in der Drangphase. Und ja, dann ist es schwierig, dass da, ich weiß ja nicht, an Effektivität kannst du halt irgendwie nicht arbeiten. So richtig. Du musst halt sagen, ja, du musst halt ein Tor machen, ja. Das ist halt aber immer einfacher gesagt als getan. Selbst ein Dennis Undaff hat auch gerne mal 5 Dinger liegen gelassen und ja, dann eins gemacht. Ja,
aber vor allen Dingen auch zu dieser Zeit in der Saison hat Dennis Undaff auch noch nicht wirklich was getroffen. Ne? Also da sind wir immer noch bei, habe ich letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, das hat sich ja auch erst so ab dem 5., 6., 7. Spieltag eingependelt, dass er dich darauf verlassen konnte, der Mann macht seine Tore wohl.
Ja, das stimmt. Ich glaube, am 4. Spieltag hat er, glaube ich, sogar 2 Tore gemacht, aber gut, ist ja auch wurscht. Stimmt wohl. Also er war ja, noch nicht so der
Dennis Undaff. So ist es nun nicht.
Ja, eben. Ja, also, ja, das ist ja auch so, ne? Das heißt so, ja, Saisonstart wieder in den Sand gesetzt, aber das ist halt Tradition beim SV Meppen, ja. Muss man wirklich sagen. Wir haben bisher
alles liegt eigentlich an Spieltag 5, ab jetzt muss es laufen.
Ja. Deswegen, also ich sehe da auch noch nicht so die krasse negative Stimmung, die kommt ja so bei den Fans so ein bisschen auf, ist klar, ne? Christian Neidhardt ist weg, neuer Trainer da, ist jedes Jahr dann auch wohl gleich, du hast jedes Jahr immer ein bisschen Weltuntergangsstimmung, allerdings jetzt Thorsten Frings halt einen sehr schweren Stand, weil er halt ein Erbe, was man fast nicht erreichen kann, halt nochmal beerben muss, das ist halt nicht einfach für ihn, von daher ich hoffe einfach, oder da gehe ich einfach mal von aus, im Verein ist das halt alles noch ganz ruhig.
Du musst einen langen Atem haben erstmal. Ja,
dass die Fans halt sauer sind, zum Teil, manche sagen auch, also manche sehen das ein bisschen differenzierter, hat man ja in der NZ mal, gab es einen Artikel, die beiden Fanlager, sage ich jetzt einfach mal, Pro und Contra, aber er hat halt auch eine schwere Mannschaft übernommen. Ne? Also wir haben relativ wenig Abgänge, wenn man so im Vergleich zu anderen Drittligisten sieht. Das wusste, so krass war es
gar nicht. Die Schlüsselfiguren halt weg.
Ja, eben, ist halt so. Wenn du die trotzdem die Stützen einreißt, dann wackelt das Fundament oder das Haus auf dem Fundament trotzdem. Ja,
klar steht
das Marco Haus noch, aber... Marco Komenda und Dennis Undaff, in Abstrichen auch Kleinsorge. Marius Kleinsorge habe ich immer nie, der hat auch 13 Torbeteiligungen, das war mir gar nicht so bewusst, habe ich immer nicht so als krasse Stütze des Meppner Spiels gesehen, aber fürs Offensivspiel war halt wichtig. Aber Dennis Undaff und Marco Komenda, jetzt Stammspieler bei Holstein Kiel, ist zu Kiel gegangen und war schon in der Top 11 der zweiten Liga vom Kicker und so. Also der ist da, das ist ja auch ein Bombenspieler, das ist der Wahnsinn. Ja. Dennis Undaff ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig in Belgien angekommen, hat aber jetzt auch wieder ein Tor gemacht. Aber da ist noch Luft nach oben. Aber Komenda, der ist einfach, der spielt auch Bundesliga. Der ist ja noch jung, in 2. Jahren spielt er Bundesliga, hundertprozentig. Hammertyp. Ja, und solche Leute zu ersetzen, ist halt schwierig. Du kannst Glück haben, aber du kannst halt auch Pech haben. Aber ich gehe davon aus, dass unsere Leute das alle können. Bünning ist auch ein sehr starker Junge. Nur brauchst du was halt, seine Zeit. Das ist normal. So ein Team kannst du nicht einfach, kannst natürlich Glück haben, wenn du das erste Spiel 3-0 gewinnst durch gute Leistung, dann ist es immer einfacher. Du brauchst halt ein Erfolgserlebnis. Das ist das Allerwichtigste, dass wir jetzt zeitnah gewinnen. Dann formt sich auch der Teamgeist und das Team generell, weil du brauchst ein Erfolgserlebnis, damit du halt weißt, jo, es funktioniert doch alles. Also du kannst immer in der Theorie sagen, jo, hier, Umschaltspiel, das funktioniert und so. Jetzt hast du das 1-0 war halt ein gutes Ding. Wenn das irgendwie gehalten hättest, wären wir wahrscheinlich auch richtig starkes Spiel gemacht und halt auch ganz anders über alles jetzt geredet, aber man muss halt gucken, man braucht Erfolgserlebnisse und das sind jetzt so die nächsten beiden Spiele, die wichtig sind. Das ist jetzt ja auch englische Woche, also Sonntag und Mittwoch ist das Spiel. Ja, jetzt haben wir fast schon den Podcast beendet.
Ich würde sagen, Sie hörten das Wort zum Spieltag gesprochen von Pastor Lukas.
Ja, genau. Und dabei sind wir erst mittendrin. So, wo war ich? Defensive, genau. Die Defensive gefiel mir absolut nicht, haben wir ja schon gesagt. Das Problem war halt auch, wenn der Ball dann mal hochkommt, dann hast du den Ball, spielst ihn wieder hinten rum, Haching presst wieder nach vorne und du kannst dann halt keinen ruhigen Spielaufbau machen. Und dann wird der Ball nach vorne gepölt und dann ist der Ball halt wieder weg. Das war halt wieder ein großes Problem, was auf jeden Fall abgestellt werden muss. Zu der Defensive haben wir ganz am Ende auch nochmal eine Idee, wie es vielleicht klappen könnte oder auch nicht. Ja, nach dem 2-1, was ja auch ein bisschen aus dem Nichts kam, muss man wirklich sagen. Wirklich?
Also das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo du auch so das Gefühl hattest, wir haben noch gerade so ein bisschen die Oberhand.
Jo.
Du hast gedacht irgendwie, okay, hier könnte vielleicht doch noch was gehen. Auf jeden Fall halten wir irgendwie das Unentschieden mit allen Mitteln.
Ja.
Und dann kriegst du das 2-1 aus dem Nichts verpult. Ja, klar, dass du dann als Mannschaft da verunsichert bist und gerade nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist.
Richtig. Ja, da war wieder, es hätte dann auch noch 3-1 ausgehen können. Da war auch, glaube ich, einmal ein Unterharinger war auch nochmal frei durch. Aber ja, also da hatten wir noch ein bisschen Glück. Aber ja, ob du dann im Endeffekt 3-1 oder 2-1 verlierst, ist dann auch nicht mehr so wichtig. Aber ja. Bitter war es.
Ja, das ist halt so ein Zeitpunkt, wenn es 2-1 steht und du hast halt nur noch wenige Minuten, dann musst du halt auch ein bisschen riskieren. Und wie du schon gesagt hast, ob du dann 3-1 verkackst, ist scheißegal. Die Hoffnung und die Chance auf das 2-2 ist einfach wichtiger in dem Augenblick.
Ja, gerade gegen so einen Gegner. Ja. Ja, eine oder andere Chance hatte denn nach dem 2-1, wenn man so sich das Spiel nochmal anguckt, da dachte man eigentlich, okay, mit ein bisschen differenziertem Blick, so richtig zwingend war das alles nicht mehr. Nee,
es lief alles nach vorne, aber so auf den letzten 15 Metern war irgendwie das meiste auch erledigt.
Ja, richtig. Ja, da hat Haching das hätten gut dicht gemacht. Ein Schockmoment gab es für uns aber auch noch. Hilal, der dann blutüberströmt auf einmal war. Man hat, ist mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen, wie es passiert ist, aber beim zweiten Mal gucken, hat er dann ein Kopfballduell, oder der Gegner hat den Hinterkopf angeköpft sozusagen, ist schwer, wie man das so sagen soll, und dann hat er geblutet. Oh. Und das war schon extrem heftig, den ganzen Rücken runter und auch über der Brust war noch ein bisschen Blut. Und was macht
das war unsere Physiorin.
Physio. Therapeutin, genau. Sie hat ihm den Turban gemacht und ehrlich gesagt finde ich, das geht absolut nicht. Mit einer offenen Wunde, dass der Junge einfach runtergeht, ein neues Trikot anzieht und dann wieder aufs Spielfeld geht.
Puh. Also ist eine harte Entscheidung gewesen. Problem an der Stelle war natürlich, du konntest nicht mehr wechseln.
Ja.
Du hast halt den Drang noch gehabt, was wir ja gerade gesagt haben, irgendwie vielleicht doch noch den Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube, Hila selbst wird auch heiß gewesen sein,
ja,
dass er halt umhingelaufen ist. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Ich mag das auch nicht sehen. Ich finde auch, du hast halt auch als Trainerstab da eine Fürsorgepflicht und muss sagen, Junge, hier, so wie das gerade blutet.
Ich weiß gar nicht, haben wir da im
Podcast ab nach hinten klammern lassen oder was weiß ich und fertig.
Richtig, ich hätte ihn auch nicht mal eingewechselt oder ist schwer zu sagen. Ich wäre wahrscheinlich auch emotional gewesen und hätte gesagt, das hier ist wieder es, drauf. Das ist das Problem. Deswegen dürfen so Leute.
Zuschauer oder wie jetzt hier aus unserer Podcast-Sicht mit 3 Tagen Entfernung können halt so sagen, kannst du nicht machen, darfst du nicht machen, musst du auf die Bank setzen beziehungsweise direkt zum Arzt schicken und fertig ist. Wenn du da heiß drin bist und denkst, komm, hier geht noch was, hier muss noch was, keine Ahnung was. Wenn du Bock hast, geh wieder aufs Feld. Das kann ich halt auch verstehen. Also, ich verstehe.
Da ja, deswegen dürfen das keine Leute, die mit dem SV Meppen im Bunde sind, halt irgendwie entscheiden. Du hast ja, ich weiß nicht, ob wir da einen Podcast drüber geredet haben oder einfach ohne Mikro, aber ein Allgemeinmediziner ist irgendwie immer im Stadion.
Genau.
War das, genau.
Ja, das haben wir so besprochen, glaube ich.
Genau. Der muss sich das angucken und der muss dann halt ihn runternehmen vom Platz, am besten in die Kabine gehen, abseits vom Feld. Hidal wird auch sofort sagen, Alter, mir geht's gut, ist alles kein Problem, ich will wieder aufs Spielfeld, ich kann, gar kein Problem, wenn der halbe Kopf ab ist, würde er das noch sagen. Und solche Leute kannst du dann nicht sagen, du entscheidest das, nein, das entscheidet jemand, der unabhängig ist. Beim Volleyball gibt es so eine Szene, da wird der bei einer Kopfverletzung, also ich weiß jetzt nicht, ob so eine Kopfverletzung, ich habe aber auch keine Ahnung, aber ich denke mir halt so, wenn der halt komplett blutet, den ganzen Rücken runter, ist das wahrscheinlich nicht gut, wenn er jetzt wieder spielt und wenn er wieder Kopfballduelle macht.
Das, genau, das ist ja das größte Problem. Wenn du dich darauf verlassen könntest, der läuft jetzt seine Meter noch abschießt noch ein paar Mal mit dem Fuß, dann ist gut. Aber wenn es halt kritisch wird, dann macht er natürlich auch noch mal mit dem Turban einen Kopfball.
Ja.
Und das ist halt das, was du halt auf jeden Fall nicht machen solltest. Das ist eine Platzwunde, da wird nichts Schlimmeres sein. Blutet natürlich wie Sau. Da brauchen wir euch drüber.
Kopfverletzungen sind immer sehr blutintensiv.
Aber das mag meinetwegen durch diesen Druckverband auch gestoppt werden. Aber natürlich in dem Augenblick, wo du da wieder Schlacht drauf gibst oder so, blutet das natürlich sofort wieder los. Also,
ja, eben, das finde ich auch absolut.
Also der Vorteil war wirklich, dass es nur noch ein paar Minuten zu spielen waren.
Ich mache da ehrlich gesagt auch der Meppner Physiotherapeutin auch keinen Vorwurf.
Die macht ihren Job.
Die macht ihren Job, genau. Wenn sie ihn jetzt runtergenommen hätte, hätte sie sich bestimmt was vom Meppner anhören müssen. Ich mache da eigentlich dem generell dem Fußball, dem deutschen, also dem generell dem Fußball einfach mal den Vorwurf, weil das heißt ja dann auch immer so, hier, Christoph Krämer, wissen wir immer noch von der WM, das fanden alle total lustig, der wusste gar nicht mehr, wer spielt und so, ist das lustig, der hat mit Gehirnerschütterung gespielt, Luis Carius, muss ich das heute immer noch anhören, dass er mit einer leichten oder schweren Gehirnerschütterung im Champions-League-Finale zwei Dinger reingekriegt hat, wo man denkt, ach, was ist das, ein Vollidiot, den Ball muss man locker haben. Ja, aber steht da mal mit einer Gehirnerschütterung. Und der hat auch nicht gesagt, ich muss vom Platz, weil du darfst ja keine Schwäche zeigen im Fußball oder im Sport wahrscheinlich generell nicht. Nein, das geht nicht. Da musst du halt immer dein Mann stehen. Du musst ein Mann sein. Das ist die größte Lächerlichkeit. Deswegen, eigentlich muss es sein, Kopfverletzung gerade oder halt schwerere Verletzungen. Ich weiß ja nicht, wenn du aus dem Oberschenkel blutest oder so, wenn du da eine Wunde hast, dann spielst du ja auch nicht weiter. Also ich verstehe nicht, warum Kopfverletzungen da auch so einfach so behandelt werden, als wäre das nichts. Beim Volleyball, das wollte ich vorhin sagen, ist das so, da wirst du halt vom Platz runtergenommen, wirst du halt in einen Raum gesetzt, der halt still ist erstmal und da werden ihr irgendwie Fragen gestellt, so, wie ist das letzte Spiel ausgegangen, haben wir gewonnen, wo bist du gerade und sowas alles, also ganz einfache Fragen. Hilal will keine Gehirnerschütterung haben wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob Gehirnerschütterung, wie die jetzt genau entstehen, aber das wird ein Mediziner halt wissen und wenn der sich das anguckt, dann ist das halt besser und wenn da halt nur 2 Minuten zu spielen sind und du kannst nicht mehr wechseln, dann spielst du halt mit 10 Mann weiter. So sollte man eigentlich ein bisschen Fürsorgepflicht halt auch als Verein oder als Verband haben, aber ich weiß ja, das wird ja wahrscheinlich sich nicht ändern. Ich wollte das aber mal ansprechen, dass ich gerade so Kopfverletzungen sind doch auch deutlich schlimmer als sie immer so abgetan werden. Das heißt, ja, Turban drauf, scheißegal, Gehirnerschütterung, alles scheißegal. Er spielt ja nächsten Spieltag wieder. Hauptsache, er macht noch irgendwie ein Tor und ist dann der große Held oder so. Aber, tja, mit Kopfverletzungen sollte man eigentlich nicht spaßen, weil gerade das sind die schlimmen. Ich weiß ja, beim Boxen oder so gab es auch mal so eine Reportage oder so, dass wenn die dann im Profi geboxt haben oder so, dann sie dann wirklich nach, selbst wenn die dann schon Ewigkeiten nicht mehr geboxt haben, aber dann wirklich im Kopf nur noch Gemüse sind sozusagen. Aber ist egal. Egal ist es natürlich nicht, aber
egal ist
wir
nicht,
lassen es einfach mal.
Deine bzw. unsere Meinung kundgetan. Ich sehe es ja wohl genauso und das ist auch gut, dass wir es mal angesprochen haben. Ändern können wir es nicht.
Nee, aber ich hoffe, vielleicht hört das der ein oder andere.
Mal, genau, vielleicht hat man mal einen Gedanken und einen Kopf eingesetzt. So muss es vielleicht einfach sehen.
Ja, genau. So, dann war das Spiel.
Sind eben zur Bewertung der.
Der Spieler, genau, liebgewonnene neue Rubrik.
Die gute alte Tradition seit 2 Spielen.
Genau, deswegen habe ich gerade noch gerettet. Ja, fangen wir mit Plogmann an. Du musst mir jetzt sagen, warum er jetzt auch an beiden Toren jetzt schuld war. Du bist ja ein bisschen Anti-Plogmann, deswegen warte ich nochmal.
Boah, jetzt bist du direkt wieder angedisst, ey, Wahnsinn. Letztendlich ist er an beiden schuld, weil er sie nicht gehalten hat.
Also, okay, ja, siehst du Plogmann raus.
Ob er es konnte oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja,
was er nicht konnte übrigens.
Ich habe mir aufgeschrieben, gewohnt stark, also schuldlos an beiden Toren. Starke Paraden in Halbzeit 1 und 2 noch gemacht, also hat uns noch im Spiel gehalten. Ja, wie gesagt, gewohnt gut. Plogmann raus, unterstützen wir nicht. Ist ja immer noch ein Thema im Meppner Umfeld.
Ja, keine Frage. Ich meine, wenn du die Tore auch so siehst, also wenn du die Tore nicht siehst, wenn du einfach nur siehst, dass du nur Gegentore kassierst, werden die rufen natürlich laut, egal wie realistisch und unrealistisch das ist, dass die gehalten werden oder nicht. Das ist dem Fan dann scheißegal, sondern er sieht einfach nur, boah, der kriegt ein Ding nach dem anderen rein. Und Domaschke hätte die gehalten. Was Quatsch ist, weil Domaschke braucht auch eine starke Abwehr. Und da kommen wir als nächstes zu Puttkamer und Amin. Und die starke Abwehr war halt nicht da.
Nee.
Und das ist halt das Problem, was Plogmann auch hatte. Und deswegen hat Plogmann auch Tore kassiert.
Ja, so ist es. Als Torwart ist man immer die ärmste Sau. Aber ja, die Vorderleute waren in diesem Fall ganz klar das Problem. Amin nach vorne noch gut. und nach hinten sehr schwach. Also was da wieder für Räume waren, das ist der Wahnsinn. Keine Manndeckung beim 1:1. Hat aber die Vorlage halt gegeben zum 1:0 für uns. Ne? Deswegen, also wirklich Yin und Yang in einer Person. Trotzdem, ja. Weiß ich nicht. Ich würde ihn auswechseln für die nächsten beiden Spiele oder für das nächste Spiel vielleicht.
Eine Denkpause.
Eine Denkpause, genau. Aber das habe ich bei Rama gemacht und jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht. Kommen wir gleich zu. Aber Puttkammer, ja, an beiden Toren beteiligt, würde ich sagen. Starke Aktion gegen Hasenhüttl, kurz nach dem 1:1. Also wirklich freier Schuss von Hasenhüttl und er grätscht ihn schön in den Ball ab. Das hat er richtig stark gemacht. Gut, ja, bei beiden also Toren sah er unglücklich
tatsächlich aus. Tatsächlich habe ich diese Aktion noch genau vor Augen und dann halt genau, wie er bei den beiden Toren ausgesehen hat. Und das war es halt auch. Mehr habe ich von dem Spiel auch von ihm nicht im Kopf, leider.
Nee, Puttkammer generell ein schwaches Spiel gemacht. Bönning hatte auch schon leider, bessere Spiele. Auch, also insgesamt kann man ihm nicht groß Fehler ankreiden, obwohl bei beiden, also ja, bei beiden Toren war er halt etwas passiv, aber er war halt, musste halt auch sich um andere Gegenspieler kümmern. Es war halt beides immer gut beim 2:1 Kollektivversagen von allen, weil keiner hingegangen ist. Beim 1:0, beim 1:1 war halt Puttkammer schlechtes Stellungsspiel und deswegen konnte Hasenhüttl so ein ja, einnetzen. Bünding auch irgendwie fehlten so ein bisschen so die Aktionen, die halt Sicherheit ausstrahlen, das muss man sagen, aber ja, das sind eigentlich die, ist von allen dreien so. Also, ja, dann kommen wir noch zu Markus Barmer, den letzten in der Verteidigung.
Fast schon Spieler des Spiels.
Fast, ja, auf jeden Fall. Also zumindest Spieler der Abwehr auf jeden Fall. Ja, starkes Spiel vorne wie hinten, also über seine Seite kam deutlich weniger als über Amins. 1:0 mit eingeleitet, also wirklich wieder ein starkes Spiel. Balle ist noch in der Form der letzten Saison.
Ein Glück.
Ja. Lorgas, dritte Minute gelb.
Ja. Das haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Ja. Glückwunsch.
Glückwunsch, ja.
Der Hattrick kommt. Ich bin mir sicher.
Ja. Insgesamt kein gutes Spiel gemacht, fand ich. Defensiv war es noch okay, aber auch schon mal besser im Aufbau.
Tilo hat noch ein bisschen Welpenschutz bei mir gerade. Denn der ist noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt.
Der war sein erstes
Spiel
auf der Bank.
Ja. Okay. Nächster. Das war sein erstes Spiel ab der ersten Minute, sage ich jetzt mal. Das ist noch alles ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel, glaube ich. Und ein, zwei Spieltage noch, genau wie du es gesagt hast, dann ist alles.
Ja.
Glaube ich, wieder in gewohnten Bahnen, was nicht heißt, dass er weniger gelbe Karten kassiert.
Ja. Ja, Egraf hat mir gut gefallen, ehrlich gesagt. Also ballsicher, gute Bälle, vor allem auch gute, also die einzige mit einigermaßen guten langen Bällen. von daher, Egraf war noch besser als Lorgas, was ja im Spiel davor so ein bisschen umgekehrt war. Da als Lorgas reinkam, da wurde es besser, aber Egraf, gutes Spiel gemacht.
Ja.
Ja, Pio.
Ja, Pio.
50-50, würde ich Pio, fast sagen.
Ja, also da zieht sich ja schon durch die Saison so durch, ne? Ja. Mal denkst du, Pio, geile Sau, mal denkst du, Pio, Bank.
Ja, so ein bisschen
schwierig.
Mittel beides so ein bisschen. Also
ich glaube, das Problem ist auch einfach, Pio hat jetzt diese Saison einfach mehr Verantwortung auch zugesprochen gekriegt vom Verein, beziehungsweise vom Trainerteam, vermutlich von Thorsten Frings.
Wahrscheinlich.
Und wird der Rolle noch nicht ganz gerecht, muss man auch fairerweise sagen. Aber auch er kann halt noch ein, zwei Spiele sich einarbeiten und dann bilden wir ein abschließendes Urteil.
Genau. Ja, also was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass er halt in den entscheidenden Momenten immer so ein bisschen unauffällig oder glücklos war. Weißt du, er war dann einmal durch den Pass von Rama gut durch, aber einen Moment zu lange überlegen, da war die Chance quasi dahin, weil er dann im Außennetz war. Da hat er ein oder zwei gute Abschlüsse gehabt, die dann neben das Tor gingen. Also, ja. Er hat es probiert, aber es hat nicht sollen sein. Ja, Rama, gutes Spiel gemacht, ne? Nach der Kritik von der letzten Woche.
Ja, sich zu Herzen genommen.
Ist ein bisschen was angekommen. Ne? Richtig gutes Spiel gemacht, gute Pässe gespielt, richtig den öffnenden Pass auf Pio, wie ich gerade schon sagte, frei durch. Dann großen Anteil am Tor gehabt, Bälle aus der eigenen Hälfte geholt, also war wirklich auch defensiv stark. So kann ich es nicht sagen. Defensiv stark stimmt nicht, aber also nicht in der Abwehr, hat aber sich Bälle dann aus der eigenen Hälfte geholt, um das Spiel nach vorne zu treiben. Weil er auf der gleichen Seite wie Amin ist und die Amin-Seite halt sehr offen war, kann ich nicht sagen, er war defensiv stark. Deswegen muss ich das revidieren. Also er hat aber viele Bälle auf seine eigene Hälfte geholt und das Spiel dann da so ein bisschen angetrieben. Ja, Christoph Hemmlein. Also ich habe ehrlich gesagt kein so ein schlechtes Spiel gesehen. Ich höre aber aus dem Fanforum und auf Facebook und auf Instagram, auf Twitter vielleicht so ein bisschen, dass er ein Scheißspiel gemacht hat. Vielleicht sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen falsch. Ich habe ihn sehr viel arbeiten sehen, auch hinten gut ausgeholfen, Riesenchance halt zum 1:2 gehabt. insgesamt auch ein bisschen Pech gehabt mit Offensivaktionen. Mhm. Auch mal den Abschluss, den er relativ frei dann gezogen hat und völlig verzogen hat.
Ich glaube,
vielleicht bleibt sowas eher hängen.
Ja, und das Problem ist auch einfach, dass er nicht die Erwartungen erfüllt, die an ihn gesetzt wurden. Und dann bist du auch schnell auf der negativen Seite. Auch er, ich meine, die ganze Mannschaft hat sich noch nicht gefunden. Er ist Bestandteil der Startelf und
ja, aber halt auch in der,
vielleicht noch ein bisschen.
Ja, in der Vorbereitung halt auch verletzt und halt auch ein bisschen schwerer war das Problem. Der ist halt auch noch nicht hundertprozentig fit, noch halt wahrscheinlich deutlich weiter als Leugas, aber für ihn reicht es ja auch noch nicht für 90 Minuten. Insgesamt ist schwer natürlich zu sagen, ja, da kann man es jetzt auch nicht immer drauf schieben. Ich glaube aber, dass er noch ein ganz wichtiger wird für uns. Aber vielleicht würde mal eine Spielpause vielleicht auch ihn ganz gut tun. Allerdings, ich fand sein Spiel nicht schlecht. Das lasse ich mir jetzt nicht einreden, dass er schlecht gespielt hat.
Wir gucken mal.
Ja, El Helve, ne? Torschütze natürlich.
Topmann.
Topmann, gutes Spiel gemacht. Bester Mapner, würde ich sagen. Vorne und hinten auch hinten wieder viel gearbeitet. Vorne viel, manchmal auch ein bisschen glücklos gewesen.
Leider.
Ja, aber ja, das trifft ja so ein bisschen auf alle
zu. 1,5 Zentimeter zu kurz und so.
Schade. Ja, genau. Ja, Andermatt kam dann in der 64. für Leugas. Besser als gegen Ferl hat er gespielt, aber insgesamt doch ein bisschen unauffällig. Hat keine Fehler gemacht, muss man sagen. Aber ja, wahrscheinlich keiner, der, den man jetzt nächste Saison, falls FCF nicht fit ist, dann für also neben Egerer stellen würde, glaube ich.
Ja.
Ja, Guda kam rein, war bemüht, aber glücklos. Starke Flanke, die wo Hila ganz knapp verpasst hat.
Das ganz war das frei Ding, das ich gerade noch
gedacht habe, genau. Als wir hier gesprochen
haben. 66. Minute.
Sackhaaresbreite. Ja, das war der war heftig. Aber so ein bisschen Guda und Hemlein haben ähnlich gespielt, fand ich. Also wirklich bei der Bahn.
Ja, wobei tatsächlich, da gebe ich dir recht, aber dann finde ich, hatte Guda die besseren Aktionen. Mhm. Also das hat mir dann schon besser gefallen, noch als das, was Hemlein gebracht hat.
Habe ich auch schon öfter gehört. Ich fand es jetzt umgekehrt ein bisschen, aber will ich nicht bestreiten. Das stimmt. Also Guda hat auch. Hätte ich gar kein Problem mit, wenn er jetzt mal von Anfang an spielt.
Ja, würde mich auch freuen, wenn er das jetzt mal dürfte. Wenn man ihm das Vertrauen geben würde, weil er macht ein gutes Spiel, wenn er reinkommt. Und
auch immer deutlich auch schneller als Hemlein, ja.
Ja. Und zuletzt haben wir noch Luka Tankulic, der auch noch reingekommen ist für Pio.
Ja, aber mir ist nicht aufgefallen, dass er eingewechselt wurde.
Genau, leider halt war das auch die einzige Erwähnung im Spiel.
Ja, sorry, falls er einen guten Pass gespielt hat, aber wenn, war es ja ertragslos. Aber ich habe nicht gesehen, dass er... Ja. Irgendwelche guten Momente hatte.
Ja.
Ja, jetzt das nächste Spiel, wissen wir jetzt ja auch seit heute, dann könnt ihr auch schon ungefähr wissen, wann wir diesen Podcast aufnehmen, dass wir nur vor 500 Zuschauern gegen Viktoria Köln spielen. Wahrscheinlich, also 500 Zuschauer stimmt, wahrscheinlich unter 100 Fans, weil ja der Großteil der Karten an Sponsoren geht.
So ist es.
Das ist ja niemand, wo man sagt, jo, das sind Leute, die Stimmung machen. Nein, das sind nur die Leute, die Geld mitbringen.
Ich freue mich ein bisschen, dass wir zumindest in der zweiten Reihe stehen, um Karten zu
bekommen. Ja, ich hoffe einfach auch, dass wir irgendwie ins Stadion kommen.
Ja, ich habe ja einen fähigen Mann, der sich darum kümmert, dass wir Tickets kriegen, deswegen soll das wohl klappen. Ne?
Ja, der Fähigste, genau.
Ich habe keinen Fähigeren gefunden.
Ich auch nicht.
Nicht, dass ich gesucht hätte, aber...
Ja. Nee, aber Köln, eine spielstarke Mannschaft, die haben ja auch 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen, was gut ist, wie man so schön sagt. das macht aber mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil die sind spielerisch, würde ich fast sagen, auf einem Niveau mit 1860, die jetzt gerade Spitzenreiter sind. Köln, ich glaube, die sind nicht so hundertprozentig gut gestartet, aber halt, ich weiß jetzt nicht, ob es 2 Siege waren, aber insgesamt auch besser als wir. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob die Änderung für die Startelf, die ich oder die Lutz und ich, also mein Bruder, so ein bisschen ausgearbeitet haben, ob die jetzt für so einen spielstarken Gegner eine gute Idee ist. Aber wie wäre es denn, wenn man in der Defensive Thilo Lörgers rausnimmt und dann vielleicht einen Yannick Jeskaczewski in die Defensive setzt? Ich weiß, Jeskaczewski Außenverteidiger, aber ehrlich gesagt... habe ich für die Außenverteidiger noch eine andere Idee. Deswegen fände ich Yannick ganz gut, weil Yannick gute lange Bälle spielt, also hat wirklich starke Flanken ja gemacht, die wirklich, wirklich sehr, 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 sehr ertragreich sind. Und warum denn nicht in der Offensive natürlich, aber wie wäre es denn jetzt mit der Defensive, dass man dadurch das mit guten langen Bällen das Spiel eröffnet, wenn man schon lange Bälle unbedingt spielen möchte. Mhm. Er kann ja auch den kurzen Pass spielen. Defensiv ist er auch gut, also vielleicht wäre es halt vielleicht ein bisschen was mehr für Halle, weil er ist ja körperlich nicht ganz so robust, sage ich jetzt mal, wie ein Thilo Leugas zum Beispiel. Allerdings hätte ich da Bock drauf. Also ein Außenverteidiger in der Defensive, das kennen wir ja von den Bayern ja auch, so mit Kimmich und Lahm, die konnten das ja auch oder können das auch.
Der zumindest der noch spielt. Warum sollte man ihm das nicht mal zutrauen? Ja. Ich glaube, er könnte es.
Ja, das wäre mal eine kreative Lösung für das Mapner-Spiel.
Ja.
Warum nicht mal anstreben?
Er hat es, glaube ich, noch nie gespielt. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, wenn man, wir wissen es ja nicht, wir sehen die Jungs nicht beim Training.
Also ich sag mal so, das System, was bisher läuft, funktioniert noch nicht so richtig.
Nee.
Muss man vielleicht mal ein bisschen was dran rumschrauben. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Option.
Wäre halt auf jeden Fall jetzt eine Option, weil Leugas ja halt noch nicht so hundertprozentig fit ist,
wie wir schon sagen. Genau, wenn es nicht klappt, dann nimmst du Tilo halt in der zweiten Hälfte wieder rein.
Ja, eben, einfach mal probieren.
Kannst ja gucken.
Oder ja, wenn WDF sehr wieder fit ist, wird Willi spielen, da bin ich mir auch sicher. Aber könnte man trotzdem mal probieren. Also vielleicht auch mal eine Idee, wenn wir 3-0 führen gegen Köln, ne, nach einer halben Stunde.
Ja, ich denke auch, das ist es halt. Vielleicht muss man einfach so ein System auch nochmal ausprobieren, gerade auch wenn man vielleicht schon Rückenstärkung hat durch ein gutes Ergebnis.
Ja.
Geht das auch, aber von mir aus auch gerne von Anfang an mal.
Weil
letzten Endes, in Anführungsstrichen, verlieren können wir gerade nichts mehr.
Ja.
Außer das nächste Spiel.
Ja, eben. Also es ist ja schon wichtig. Wir können jetzt ja nicht Experimente machen, die zum Scheitern verurteilt sind. Aber glaube, das wäre eine gute Idee, wäre keine schlechte Idee.
Genau. Also es ist ja keins, was von vornherein zum Scheitern.
Das sind jetzt halt zwei wichtige Spiele, aus denen wir mindestens 4 Punkte holen müssen. Mhm. Dann ist auch wieder das Umfeld ruhig, dann ist alles wieder schön und gut. Aber ja, um die Verteidigung vielleicht ein bisschen zu stabilisieren, weil das ist ja halt das große Problem, die Offensive scheint ja doch jetzt schon wieder ein bisschen besser zu klappen. Bünding und Putti in der Mitte würde ich ehrlich gesagt nicht gerne auseinanderreißen, weil sowas muss ich halt finden. Und Ose, wie du vorhin schon sagtest, sollte man die Chance geben. Und warum sollte man Ose nicht einfach mal auf die Position von Amin legen? Dann hätte man zumindest nach hinten stabilisiert. Ich weiß nicht, Amin ist schnell, das haben wir ja schon gesehen. Deswegen glaube ich, er könnte auch die Außenbahn runterrennen. Ist halt die Frage.
Aber Ose kann das auch und der ist halt auch so ein aggressiver Läufer, finde ich. Also der
geht könnte ich mir auch vorstellen.
Deutlich nach vorne. Ist einer, der tatsächlich die Position ersetzen könnte, wenn er es denn will.
Ob er jetzt die harten Flanken schlagen kann, das wissen wir nicht.
Und vielleicht hilft ihm an der Stelle sogar seine Körperlichkeit.
Eben, das glaube ich auch wohl. Wenn nach hinten ist, wäre dann die Lücke vielleicht endlich mal dicht. Er kann ja dann immer noch, er muss ja nicht wirklich zur Grundlinie rennen und dann flanken. Er kann das ja auch den Leuten überlassen, die im offensiven Außen sind. Also ein Rama ist da ja prädestiniert. Rama zieht gerne nach innen, das stimmt ja, ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenn du jetzt halt jemanden hast, der eher für die Defensive bereitsteht, was ja ein defensiver Verteidiger, Außenverteidiger eigentlich sein sollte. Wie gesagt, ich mag das Armin-Spiel, also so ist es ja nicht, aber so wie es jetzt gerade ist,
deswegen ist mir das deutlich zu offen.
Sonst haben wir gebettelt, dass er weiter
beim Web spielt.
Aber. Ja, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu offen, wie das hinten ist. Also gegen Uerding und gegen Haching war mir das schon sehr, sehr heftig, wie offen die Seite war. Deswegen, Al-Hazameh war halt auch auf der Seite immer ein bisschen zu offensiv, aber er ist auch noch neu so ein bisschen, der muss seine Rolle auch noch finden. Deswegen würde ich ihn jetzt vielleicht noch rauslassen, aber gerne Ose auf die Seite nehmen, wie wir gerade schon sagten, das könnte eine ganz coole Idee sein.
Ja.
Vielleicht so als kleines Gedankenspiel, vielleicht ist das hier Gedankenspiel, falls das jemand aus dem Mapner Team hört, vielleicht ist das schon ein bisschen zu spät, aber nur als kleine Gedankenspitze. Einfach mal im Training ausprobieren und gucken, wie es klappt.
Das darauffolgende Spiel annehmen, ne? Also das
genau, Halle ist ja dann noch nah dran, weil wir, wie gesagt, englische Woche haben, also wir spielen Sonntag, Mittwoch und wahrscheinlich wieder Sonntag, keine Ahnung. Ja. Aber deswegen Köln sehr spielstark. Ich glaube trotzdem, dass jetzt Gaczewski das kann, auch gegen so ein spielstarkes Team mit schnell und Umschalt, die sind ja auch schnell im Umschaltspiel und so weiter. Das können die ja wohl gut. Aber gerade Köln könnte man auch versuchen, so ein bisschen zu locken, um dann umzuschalten, dass man denen so ein bisschen das Spielgerät überlässt. Von daher, das glaube ich wohl. Gegen Halle wird es ein bisschen schwieriger, weil Halle jetzt auch, wie wir, ein Spiel gewonnen hat und 3 verloren. Nur die haben halt das erste Spiel gewonnen und 3 Spiele hintereinander verloren. Da ist die Stimmung wahrscheinlich noch ein bisschen gereizter als bei uns.
Ja.
Ja, und das war's so ein bisschen halt.
Genau.
Für den Spieltag und halt auch so ein kleiner Ausblick für die beiden Spiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Podcast. Und sagt uns gerne, falls ihr sagt, da habt ihr aber Quatsch erzählt. Amin rauszunehmen wäre völliger Bullshit. Jetzt Gaczewski in der Mitte sein wäre Harakiri. Schreibt uns da gerne auf Twitter, Instagram oder auf Facebook. Oder schreibt uns eine E-Mail oder so.
Macht, was ihr wollt, aber meldet euch.
Also du klingst so wie ich früher in der Schule. Ja.
Dann war's das für heute. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nach dem nächsten Spieltag.
Spieltagchen, genau. Mal gucken, ob wir es. Ich hoffe, wir kriegen.
Wir kriegen zwischendrin hin.
Ja, oder sonst besprechen wir halt beide Spiele, dann wird der Podcast ein bisschen länger. Dann warte noch ein Frauenpodcast, ein Frauenfußballpodcast auf euch, ein Frauenfußballpodcast auf euch mit dem Fokus auf dem SV Meppen, hätte das gedacht. Aber vielleicht auch, reden wir auch so ein bisschen über Frauenfußball generell, so die Anfänge. Allgemein. Ja, was man so, ich habe da mal ein bisschen die Recherche walten lassen, wie sagt man das? Keine Ahnung. Also ich habe mich ein bisschen in die Recherche gewagt, reingetaucht.
In medias res.
Genau, und da ist dann doch so interessante und erschreckende Sachen, die man über den Frauenfußball so lesen kann, wie das damals so war, die Anfänge. Ja, bis zum SV Meppen muss ich mich dann noch vorarbeiten, aber wird vielleicht auch ein ganz schöner Podcast. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne, teilt das gerne auf Twitter. So ein Retweet ist da relativ fruchtet wohl. Eine gute Bewertung sowieso. Schreibt uns einen netten Kommentar auf hier Apple Podcasts.
Genau, in den Podcast-Apps eurer Wahl und ja. Zumindest hört uns wieder zu.
Ja, das ist das Allerwichtigste.
Auf Wiederhören.
Tschüss.